mir eine Wahrnehmung oder eine Sicht auf Wirecard, die aber sehr stark geprägt war von ihrem Geschäft hier in Europa und vielleicht auch in Deutschland. Und dann gibt es, ich sage mal, mindestens mal so eine andere Welt der Wirecard, die mehr in Asien beheimatet ist.
Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast Nummer 272, ein Sonderpodcast. Besonders deshalb, weil es ein Thema gibt, welches die Branche und ich glaube die gesamte Bundesrepublik wie kein anderes in den letzten acht Tagen, kann man sagen, beschäftigt hat. Und die Rede ist natürlich vom Wirecard-Skandal oder dem Fall Wirecard, wie man ihn auch immer nennen kann. So oder so ist dort augenscheinlich etwas passiert, was es in der Form zumindest in unserer Branche noch nicht gegeben hat. Was wir sagen können ist, wir werden heute sicherlich nicht zur Aufklärung beitragen, sondern wir werden versuchen, Denkanstöße zu geben. Und das versuchen wir, indem wir uns Menschen eingeladen haben, die viel wissender sind beim Thema Zahlungsverkehr, als ich das bin. Auf der einen Seite den lieben Jochen aus dem Payment- und Banking-Team. Sag doch mal...
Hallo Mike.
Hallo Jochen. Sag mal Hallo Jochen. Und jemand anderes, den ihr auch kennt, den kennt ihr durch viele Interviews, durch viele Artikel und auch eine Kolumne, die er bei uns regelmäßig schreibt. Er ist ein alter Hase, das darf ich sagen, glaube ich, im Bereich Payment. Du hast mal Concardis geleitet und bist jetzt als Investor und Berater tätig. Markus Mosen, hallo.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Du bist in Köln.
Ich sitze in Köln, genau.
Grauer Himmel, wie hier, nehme ich an.
Ja, es klart gerade ein wenig auf.
Ja, immerhin. Jochen, du bist nicht in Köln, du bist zu Hause und möchtest
den Sponsoren noch mal kurz vorstellen. Ja, vielen Dank an unsere lieben Sponsoren und das alles nicht möglich ist. Die Kollegen von Mastercard, internationales Payments geben, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Und wir haben seit ein paar Wochen die Kollegen von Wirecard als Sponsor. Insofern auch vielen Dank an die Kollegen Wirecard und unsere Gedanken sind vor allem an den Mitarbeitern, die da im Moment auch, glaube ich, nicht so genau wissen, was da alles passiert. Von daher vielen, vielen Dank an Wirecard. Das hat nichts damit zu tun, dass Wirecard hier Sponsor ist, dass wir nicht trotzdem genau unsere Meinung sagen und den Sponsor Wirecard, sondern wir machen den Podcast so oder so, egal ob Wirecard Sponsor ist oder nicht.
Genau. Jetzt hast du Wirecard schon als Stichwort gesagt, darüber sprechen wir heute. Und bevor wir über den Skandal oder den Fall Wirecard sprechen, was ist ein Wirecard, Jochen?
Das ist eine sehr gute Frage, da fängt es nämlich schon an. Was ist Wirecard? Die haben verschiedene Geschäftsmodelle, die sind PSP, die sind Acquirer, die machen Third-Party-Acquiring, sie machen Lending, sie machen Issuing, auf Prepaid-Karten, sie sind eine White-Label-Bank. Habe ich irgendwas vergessen, Markus?
Ich würde sagen, sie sind vielleicht auch ein bisschen Incubator für Fintech-Startups.
Ja, ja.
Gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger, ne? Losgegangen war das, glaube ich, ich bin nicht 100% sicher, ihr korrigiert mich, 2005?
Nee, viel früher. 99. Sind sie gegründet worden, zeitgleich zu PayPal, mehr oder weniger. Haben dann 2005 ein IPO gemacht, ein Reverse IPO. Also sprich, haben quasi eine Shell-Company, die noch an der Börse war vom neuen Markt, die irgendwie, was auch immer, nicht mehr funktionierte, übernommen. Haben die umgewandelt in Wirecard und haben dann quasi von diesem Börsenmantel die alte Wirecard gekauft. Und somit waren sie ein IPO. Sie haben 2006 die XCOM Bank übernommen, haben die umbenannt in Wirecard Bank und dann ging es weiter bis zum DAX-Aufstieg und jetzt im Moment zu dem, was wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, Insolvenzantrag und Vernichtung von etlichen Milliarden Marktkapital.
Markus, Wirecard... Ja, wobei man vielleicht, Jochen, ich meine, das ist die Anfänge so ein bisschen schnell dargestellt, also aus meiner Erinnerung, ihr habt ja gesagt, alter Hase sozusagen, also die Gnade der frühen Geburt. die Vorgängerunternehmen, also auch das, was im Prinzip Markus Braun da eingebracht hat, das war ja die EBS GmbH, Electronic Billing Systems. Und dann gab es noch die A1M. Und das waren eigentlich, ich sage es mal, die, ja, ich sag mal, der Grundstock, würde ich fast sagen. Ich bin sozusagen diesen Themen oder Firmen als Namen begegnet. Das war gewesen 2002, damals, als ich bei First Data war und wir in sehr, ich sage es mal, konstruktiven bzw. engen Gesprächen mit der Deutschen Bank waren über den Kauf der EasyCash. Und im letzten sozusagen Sprint, als es dann Parallelverhandlungen der Deutschen Bank auch mit der GZS gab, also Gesellschaft für Zahlungssysteme, und die EasyCash ja dann auch von der GZS gekauft wurde, poppte kurz danach ein, ja, ein Thema auf, und zwar in der Gestalt, dass diese EBS und die A1M mit einer Acquiring-Lizenz der Deutschen Bank arbeiteten und EasyCash die Abwicklung dafür gemacht hat. Und damals sind zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, damals sind jedenfalls große Probleme mit Chargebacks entstanden, die in letzter Konsequenz aufgrund des, ja, ich sage es mal, Kaufvertrages, den die GZS damals so abgeschlossen hatte, im Prinzip zu Lasten der GZS dann ausgefallen sind, obwohl sie eigentlich in der Hoheit noch der Ownership der Deutschen Bank passiert sind. Gut, man hat sich, wenn ich mich recht erinnere, damals geeinigt, diese Penalties, die da von Mastercard und Visa kamen, sich zu teilen, brüderlich sozusagen. Aber damals war im Prinzip eigentlich klar, dass der Kern dieser Assets ja im High-Risk-Bereich sind. Und da meine ich jetzt nicht Airlines.
Jetzt, genau das ist der Punkt und darauf wollte ich nämlich jetzt gerade noch hinaus. 99, in dem Jahr waren viele Gründer von Fintech-Unternehmen noch nicht mal geboren, glaube ich. Soll heißen, die Historie von Wirecard, du hast gerade gesagt, High-Risk-Bereich. Womit ist denn Wirecard eigentlich, naja, groß geworden? Zwei Sätze vielleicht, was haben die denn eigentlich gemacht? Also eben nicht Airlines, ne? Das wissen wir, sondern eher, glaube ich, ein Bereich, der man in die Schmuddelecke stecken könnte.
Ja, also Porno und Gambling.
Genau. Was ja erstmal nichts Verbotenes ist, aber ich glaube, das ist auch letztendlich immer so ein bisschen auch an dem Image von Wirecard kleben geblieben, oder Jochen?
Mhm. Ja, wobei ich möchte da mal eine kleine Lanze brechen für den High-Risk-Bereich. Jetzt nicht für Porn und Gambling, aber wir wissen ja alle, dass neue Technologien insbesondere von den Bereichen immer sehr stark früh umarmt wurden und natürlich im High-Risk-Bereich es viele Anbieter gab, die da nicht reingegangen sind. Also insofern, da gab es eine große Nachfrage und ein relativ geringes Angebot auf der Payment-Seite von Dienstleistungen, das abwickeln. Und dann wurden dann, und das deswegen möchte eine kleine Lanze brechen, wurden dann auch andere mit in Sippenhaft genommen, die digitale Güter gemacht haben im Gaming, was ja ganz weit weg vom Gambling und vom Pornbereich ist. Aber trotzdem, auch wir haben damals, als ich damals auf Big Point war, immer noch Riesenprobleme gehabt, von Acquirer zu finden, die das Risiko gewollt waren zu nehmen, obwohl das Risiko eigentlich gar nicht so groß war. Und insofern war da immer eine Riesennische, die die Wirecard auch bedient hat.
Aber Jochen, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ist das nicht letztendlich auch der Grund dafür, dass Wirecard von jeher schon sehr viel experimentierfreudiger war und dann sich natürlich auch zu einem Unternehmen entwickelt hat? Wir sprechen ja auch in der Branche immer mal wieder vom Vorzeige-Fintech, weil sie halt einfach die Nähe auch zu vielen anderen gesucht haben und eben keine Berührungsängste hatten.
Exakt, also die waren immer sehr stark unterwegs im Innovationsbereich und haben Trends ganz früh erkannt und hatten halt dann auch nicht die Sorge, dass sie sich irgendwie die Hände verbrennen, weil sie mit irgendeinem Schmuddelbereich zu tun haben, sondern sie haben einfach gesagt, naja, da gibt es eine Marktnachfrage, haben unternehmerisch agiert und haben den Bedarf gedeckt.
Okay. Naja gut, also ich glaube, da kann man sicherlich drüber diskutieren, ob das in den frühen Jahren Experimentierfreude gewesen ist. Ich glaube, das war knallharter Geschäftssinn.
Das meine ich mit unternehmerisch.
Ja, und ich meine, ich erinnere mich halt auch da an eine andere Konstellation, dann 2004, auch damals noch als First Data. Da gab es mal ein Treffen, dann auch mit Wirecard, auch mit Herrn Braun. Und da wurde halt mal diskutiert, ob First Data nicht die Wirecard, also vor diesem Börseneintritt, kauft. Und das war in der Nachbereitung relativ schnell klar, dass man damit mit dem Portfolio, mit dem Händlerportfolio, wie es dann so schön heißt, ein Problem hat. Also da muss man schon sagen, dass amerikanische Acquirer da eine ganz klare
Grenze
ziehen. Grenze ziehen, was diese Themen betrifft. Und ich glaube, das ist halt mit dem ein oder anderen Spieler in Europa ganz anders. Und ich meine, auch in diesen frühen Jahren, ich meine, um noch einen anderen Namen oder anderes Unternehmen hier zu nennen, die Pago hat ja, die ja auch eine Tochter der Deutschen Bank war, mit der Weißheim-Gruppe, also aus dem Metro-Umfeld, haben ja sehr stark in diesem Geschäftszweig agiert, was nachher auch zu Riesenproblemen führte. Und letztendlich war auch eine Pago dann irgendwann nicht mehr verkaufbar und wurde dann über mehrere Jahre hin in der Deutschen Bank abgewickelt.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das eine ist natürlich der Appetit, sich in diesen Bereich reinzugehen, im High-Risk-Acquiring, und der andere ist natürlich die Fähigkeiten zu haben, dieses tatsächlich dann auch profitabel abzuwickeln, insbesondere mit den vielen Penalties, die links und rechts kommen. Und jetzt rückblickend ist natürlich, die Wildcard ist immer sehr gut rausgekommen und haben offensichtlich oder gefühlt ihre Systeme so im Griff gehabt, dass sie in der Lage waren, dieses High-Risk-Geschäft abzuwickeln. Jetzt kann man eventuell, und das ist reine Spekulation, kann man natürlich auch sagen, naja, vielleicht wurde damals auch schon ein bisschen manche Dinge nicht so öffentlich in der Buchhaltung verbucht, wie beispielsweise eine Pago, die ganz eindeutig gesagt hat, ich habe hier eine Penalty und es ist schwierig, und das dann auch zur Abwicklung von der Pago geführt hat.
Aber jetzt bist du an einem Punkt, der schon quasi Einstieg zur nächsten Frage ist. Es hat ja alles irgendwie funktioniert, und bis 2018 war es, glaube ich, dann der erste Artikel in der Financial Times aufkam, wo dann zumindest mal, angedeutet wurde, dass eben doch nicht alles funktioniert. Was war da? Was war der erste Vorwurf, der da in der Financial Times 2018 formuliert wurde?
Gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr, was der allererste Vorwurf war. Also was Financial Times immer angesprochen hat, war, und es gab ja nicht nur Financial Times, sondern auch Zatara, dass die Bilanz nicht ganz in Ordnung ist und insbesondere der Bereich Third-Party-Acquiring da mit betroffen ist. Vielleicht sollten wir da auch gleich dann nochmal erklären, was es überhaupt ist. Ja, aber weißt du, was der erste Vorwurf war?
Also war das nicht, ich sag mal, sehr gravierend, dieser Zatara-Report?
Ja, das war der Report, aber was war nochmal der genaue Vorwurf? Also das war so die Frage. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht. Müsst ihr jetzt auch gucken.
Naja, ich glaube, ein Thema war ja, dass also diese ganzen Konstrukte, die sozusagen unter dem Label Wirecard firmierten, nicht transparent waren. Ein anderes Thema, der ja auch, glaube ich, nach wie vor im Raum steht, ist, dass da Firmenkonstrukte existieren, wo auch, ich sage es mal, Wirecard-Mitarbeiter oder ehemalige Wirecard-Mitarbeiter oder vielleicht auch Leute aus dem Umfeld von gewissen Wirecard-Mitarbeitern beteiligt waren und so weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich es auch noch einige Erkenntnisse geben wird, würde ich mal vermuten.
Jochen, du hast eben gerade ein Stichwort genannt, was immer wieder auftaucht. Also jetzt haben wir so ein bisschen was zur Historie gehört, jetzt haben wir ein bisschen was dazu gehört, wie das eigentlich alles so gewesen ist, womit sich Wirecard oder wenn man jetzt Wirecard als Konstrukt mal sieht, im weitesten Sinne mit beschäftigt hat in den letzten Jahren und dass sie auch viele Sachen ziemlich gut gemacht haben. Wenn man so in den Medien liest, kommt eine Abkürzung oder ein Begriff immer wieder vor, das Thema TPA oder Third-Party-Acquiring. Ich muss zugestehen, weil ich halt auch nicht so negativ in diesem Thema drin war und bin. Ich habe TPA als Abkürzung bis dato eigentlich noch nie wirklich wahrgenommen. Was verbirgt sich hinter dem Third-Party-Acquiring?
Vielleicht mal erstmal zwei Schritte zurück. Wenn man die Mastercard-Visa-Lizenzen anschaut und Lizenzen, über die die Acquirer verfügen, gibt es da verschiedene Lizenzen, vor allem verschiedene Regionen. Meines Wissens, aber das ist auch nicht 100% fundiert, hat die Wirecard mit der Wirecard-Bank-Lizenz für Europa und keine globale Lizenz. Es gibt ganz wenige Acquirer, die tatsächlich globale Lizenzen haben. Also auch Markus Di Concardis hatte, glaube ich, auch nur eine Europa-Lizenz. Ja. Und keine globale Lizenz. Mhm. Sodass, das heißt, ich kann als Acquirer, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Europa-Lizenz habe, nur Transaktionen in Europa setteln. Wenn ich jetzt aber ein globaler Händler bin, habe ich natürlich Transaktionen aus Europa, aus Tochtergesellschaften in den USA, aus Asien, brauche ich einen globalen Acquirer. Und davon gibt es gar nicht so sehr viele auf dem Markt. So, wie lösen die Acquirer das Problem, wenn der Kunde eben diesen Bedarf hat, global Karten zu setteln? Sie nutzen ihre Lizenz in dem Markt, wo sie aktiv sind, jetzt beispielsweise Europa, und bedienen sich Lizenzen von Acquirern in den Regionen, die dort aktiv sind, die quasi als White-Label-Anbieter das Acquiring zur Verfügung stellen. Und das ist Third-Party-Acquiring und ist eigentlich völlig normal. Also es ist, macht so gut wie jeder Acquirer, dass er über, oder auch PSP, dass er mit einer Vielzahl von Acquirern diese globale Akzeptanz für die Händler anbietet, also für globale Händler, die in verschiedenen Ländern und Entitäten unterwegs sind. Und dass der Händler das gar nicht in dieser Form mitbekommt. Und von daher, das ist ein völlig normales Geschäft. Das Problem ist natürlich, dass dann, wenn man die Wertschöpfungskette anschaut, relativ viele Dienstleister mit drin sind. Und das natürlich auch sehr schwierig ist aufzudröseln, weil das auch in der Bilanz nicht so 100%, häufig nicht so 100% klar gemacht wird. Und offensichtlich, und das waren ja auch die Diskussionen und die Vorwürfe von der Financial Times, gab es in diesem Third-Party-Acquiring, lassen wir so formulieren, nicht ganz richtige Buchhaltung auf der Wirecard-Seite.
Also das, was du gesagt hast, Jochen, das ist richtig. Ich meine, da gibt es die unterschiedlichen Konstrukte über Rent-A-Bin bis hin zum Joint Venture. Ich habe das in meiner Zeit bei Ogone, da war ich auch etwas in Asien unterwegs und habe da auch mit dem einen oder anderen Payment Provider gesprochen, also beispielsweise Global Payments, die auch sehr stark in Asien präsent sind, die dann mit lokalen Banken dort arbeiten über Rent-A-Bin Agreements. Die Frage ist halt, wie stark tritt der Acquirer, also nehmen wir mal hier die Wirecard, dann auf gegenüber dem Händler. Und das wird sicherlich auch eine Frage sein, die man mal genauer analysieren wird. Ist die Wirecard nur formal der Processor jetzt gewesen, dieser Third-Party-Acquirer im Hintergrund? Und hat es andere Konstrukte gegeben, über die Wirecard letztlich dann doch irgendwo in einer direkten Merchant Relationship war, beziehungsweise das Risiko mitgetragen hat mit diesen, ich sag mal, Third-Party-Partnerunternehmen, was immer das dann gewesen ist. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass das eher dann so PSP-Strukturen gewesen sind. Und was mich an der ganzen Sache im Nachhinein verwundert, und gut, da werden wir gleich auch noch drüber reden, es müsste ja eigentlich, also wenn Wirecard hier der Prozessor für diese Third-Party, für dieses Third-Party-Geschäft gewesen ist, müssten ja eigentlich auch Transaktionsdaten dann in den Abwicklungsplattformen der Wirecard vorhanden sein. Und das verstehe ich nicht, dass man auf die nicht zurückgreifen konnte, beziehungsweise wenn sie tatsächlich nicht existieren, wäre es natürlich nach das Indiz dafür, dass dann wirklich nur heiße Luft produziert wurde.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Jahresabschlussbericht, der ja dann endlich kommen sollte. Ich glaube, nicht letzte Woche, vorletzte Woche Freitag. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Wirecard die KPMG beauftragt, im Prinzip halt nochmal eine Wirtschaftsprüfung oder eine unabhängige Prüfung durchzuführen? Die Vorwürfe wurden ja nicht leiser, das heißt, sie wurden immer lauter und dann hat Wirecard die Flucht nach vorne genutzt und hat die KPMG beauftragt.
Ja gut, ich würde mal vermuten, oder meines Wissens war das ja dann letztendlich der Aufsichtsrat, der das wohl initiiert hat. Gut, dass formal dann der Vorstand der Auftraggeber ist, ist klar. Das ist immer so. Der Aufsichtsrat stößt etwas an, aber letztendlich muss die Geschäftsführung oder der Vorstand das Thema dann beauftragen. Und ja, als dann, denke ich mal, dieses Dokument auf dem Tisch lag, gut, wir haben es wahrscheinlich alle irgendwo gelesen und unterschiedlich interpretiert. Ja, und da denke ich mal, konnte EY, ja, ich glaube, die hatten dann ein paar anstrengende Tage und Nächte, nachdem sie dieses Dokument gelesen haben.
Was ja auch sehr interessantes Licht auf die EY dann wirft, ne?
Stimmt, ja. vielleicht nochmal ein bisschen Kontext. Also was ich jetzt wohl mitbekommen habe, ist, dass die Softbank beim Einstieg in Wirecard letztes Jahr den Einstieg erstmal darauf basiert hat, dass ein Testat auf den 2018er Bericht da ist und durch die immer stärkeren Vorwürfe von der Financial Times dann wohl im Aufsichtsrat diese KPMG-Sonderuntersuchung durchgeführt hat. Und wenn man das Dokument mal liest, sind ja quasi wie so eine Tabelle, sind die einzelnen Vorwürfe von der Financial Times dargestellt und dann auf der anderen Seite die Konklusion von KPMG zu den Vorwürfen. Und in dem Zusammenhang hat die KPMG in dem Bericht schon das so ein bisschen den Finger auf das Problem gelegt, was dann jetzt am Ende des Tages auch Ernst & Young bestätigt hat, nämlich in diesem TPA, also Third Party Acquiring, braucht es sogenannte Treuhandkonten, Escrow-Accounts, für angeblich Chargebacks, Gutschriften etc., dass da quasi so eine atmete Liquidität zur Verfügung steht gegenüber dem Acquirer. Und was sie damals geschrieben haben oder was sie rausgefunden haben, war, dass die ganzen Kontoauszüge und Bankbestätigungen für diese Escrow-Konten nicht zur Verfügung gestellt wurden. Und auch da eine Mitwirkung von den Third-Party-Acquirern ausgeblieben ist. Insofern, sie haben schon in diesem Sonderbericht die Hand ganz klar signalisiert, Achtung, darauf gestreckt, Achtung, da kann ein Problem sein. Und dann steht auch im Bericht drin, hinsichtlich der Höhe und Existenz der Umsatzerlöse aus dem TPA, Geschäftsbeziehungen, kann KPMG noch keine Aussage treffen, dass die Umsatzerlöse nicht existent sind und der Höhe nicht korrekt sind. Somit insoweit liegt ein Untersuchungshemmnis vor. Also was KPMG da ganz klar gesagt hat, ist, wir können es nicht bestätigen, sind die Umsätze in Ordnung und wir haben keinerlei Kontobestätigung mit den Escrow-Accounts. Und dann muss natürlich Ernst & Young, die den Abschlussbericht 2019 dann testieren müssen, ganz natürlich da im Detail reinschauen.
Das ist natürlich, aber hätten die schon vorher dabei gucken?
Was passiert wäre, wenn KPMG dieses Bericht
nicht gemacht hätte? Das war genau die Frage. Ich meine, das, was KPMG da festgestellt hat, also ich habe auch da mit befreundeten Wirtschaftsprüfern mal drüber gesprochen. Ich meine, das ist Basic Doing eines Wirtschaftsprüfers. Und das, was im KPMG-Report drin stand, hätte EY auch schon längst auffallen müssen. Und das ja wahrscheinlich nicht nur für den 19er Abschluss, sondern auch für den 18er. Also, wie gesagt, ich bin kein Wirtschaftsprüfer, aber jeder, der fachlich da was zu sagen kann, sagt, da ist also das Handwerk nicht gut gemacht worden.
Gut, jetzt ist es ja gelaufen, wie es gelaufen ist. Also EY ist ja auch in Erklärungsnot, trotz der knappen Stellungnahmen, ich glaube aus der letzten Woche, wo sie ja nochmal irgendwie darauf hingewiesen haben, dass sie jetzt auch davon ausgehen, dass da was nicht mit rechten Dingen vorgeht. Ja, also hätte man, wie du gesagt hast, Markus, wahrscheinlich schon früher drauf kommen können und vor allen Dingen müssen. Jetzt ist es aber so, wir reden ja hier von keinem Pappenstiel, sondern von 1,9 Milliarden Euro, die irgendwie weg sind oder nie da waren. Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Waren die 1,9 Milliarden Euro nie da? Waren die vielleicht nur in Teilen da? Also was ist da eure Meinung zu? Jochen vielleicht.
Reine Spekulation, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, jetzt der Insolvenzverwalter herausfinden. Es gab ja einen anderen Vorwurf von der Financial Times immer wieder, dass die Wirecard Unternehmen übernommen hat, die eine viel zu hohe Bewertung gemessen an dem Geschäft darstellen. Das kann damit auch zusammenhängen, aber keine Ahnung. Dazu kenne ich die Bilanz zu wenig und auch die ganzen Hintergründe zu wenig. Und wenn ein Wirtschaftsprüfer, der den Laden prüft, das irgendwie seit Jahren nicht hinbekommen hat, kann ich es extern sowieso nicht. Und werde mich da hüten, irgendwie Prognosen darzustellen. Das werden wir vermutlich in den nächsten Wochen noch rausbekommen, wenn der Insolvenzverwalter da jetzt seine Arbeit macht.
Markus, magst du auch nicht spekulieren?
Nicht wirklich. Also wie gesagt, die Frage ist, gibt es Kontoauszüge, gibt es nur gefälschte Kontoauszüge, Screenshots von irgendwelchen Bildschirmen von Bankkonten sind da nicht ausreichend. Wenn man vorher damit durchgekommen ist, stellt sich mir nur die Frage, wie konnte das passieren? Und eine Sache hatte mich schon beim KPMG-Report auch gewundert. Ich meine, man kann ja da irgendwelche Feststellungen machen, was da vielleicht nicht gut gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber die Bemerkungen im Report, dass der Vorstand da teilweise nicht sehr gut kooperiert hat mit KPMG, also man kann alles in einem Bericht drin haben. Nur diesen Kommentar will ich als Geschäftsführung oder Vorstand definitiv nicht drin haben.
Ja,
also das fand ich schon sehr auffällig.
Was wäre denn gewesen, wenn die 1,9 Milliarden Euro, also wenn es diese vermeintliche oder wie sagt man, mutmaßliche Bilanzfälschung oder das, was jetzt da gerade passiert ist, eben nie passiert wäre, sondern die 1,9 Milliarden wären nirgendwo aufgetaucht und der Wert entsprechend geringer. Wo würde Wirecard denn heute stehen?
Ich glaube, sie wären nicht im DAX. Sie wären ein erfolgreicher Payment-Anbieter, aber vermutlich nicht im DAX.
Tja, vielleicht wäre der ein oder andere auch froh gewesen, man wäre nicht in den DAX gekommen.
Ja.
Das kann man auch so sehen, ja, genau.
Aber nochmal kurz zu den 1,9 Milliarden, was aber auch sehr kurios ist. Und ich saß, als ich zu PayPal-Zeiten in Luxemburg saß, saß der Treasurer von der PayPal-Bank neben mir, direkt am Platz. Alleine die Tatsache, dass Wirecard 25% der Bilanzsumme auf der Cash-Seite bei Banken in Manila geparkt hat, müsste doch eigentlich auffallen. Also wir hatten bei PayPal eine klare Policy, dass wir nur bei den bestgerateten Banken die Gelder anlegen durften. Da gab es damals, das war vor der Finanzkrise, gab es damals auch nicht so viel und nach der Finanzkrise gab es ein paar weniger. Und es gab auch Caps, dass gar nicht so sehr viel Geld pro Bank angelegt werden durfte, um auch Klumpenrisiken zu vermeiden. Und dann 1,9 Milliarden bei Banken in Manila auf den Philippinen ist dann doch kurios. Also da muss man doch sagen, so, was ist denn da passiert und warum haben da auch zumindest die Wirtschaftsprüfer nicht mal Alarm geschlagen? Vielleicht waren es vorher nicht 1,9 Milliarden oder 1 Milliarde, aber dass das so ein großes Klumpenrisiko in solchen Banken existiert.
Aber war es nicht sogar so, also dass im Nachhinein, dass die Banken ja gesagt haben, wir haben Wirecard gar nicht als Kunden. Also das stellt sich ja ohnehin die Frage, ob da jemals irgendjemand mal gewesen ist.
Ja, das ist eine andere Frage, genau.
Also das ist ja, ich meine, wir gehen jetzt mal, also wenn ich, also so habe ich es zumindest gelesen, dass besagte Bank eben gesagt hat, ja, Wirecard, sorry. Also die Unterschriften scheinen nicht richtig zu sein unter dem entsprechenden Dokument und eigentlich haben wir Wirecard gar nicht als Kunden. Oder ich bringe jetzt hier wirklich was durcheinander, aber ich meine, auf der einen Seite sehr kurios überhaupt, solche Summen auf Treuhandkonten. Ich will jetzt den Philippinen nicht zu nahe treten, aber ja, durchaus ja, in den Philippinen zu parken. Und dann die zweite Frage, war Wirecard jemals Kunde? Und welche Rolle spielt dieser Hawaii-Hemd tragende YouTube, was ist der, Anwalt, Treuhändler?
Ja gut, also, aber die Frage ist doch mehr, ich meine, diese Konten wurden ja offensichtlich oder diese Konstrukte wurden ja offensichtlich von gewissen Personen von Wirecard doch bewusst aufgesetzt. Also zumindest war man involviert. Und ich meine, dass hier ein Vorstand in diese Region wohl vielleicht etwas ad hoc abgereist ist, zeigt ja, dass es da doch wohl mehr gibt, als wir alle bisher wissen. Ja. Und ich glaube, das ist, ich sag mal, das auch der Punkt, den man jetzt, wir haben es ja in unseren Kommentaren über die Überschrift, wir waren alle geblendet. Ich weiß nicht, ob wir geblendet waren, aber zumindest hatten wir eine Wahrnehmung oder eine Sicht auf Wirecard, die aber sehr stark geprägt war von ihrem Geschäft hier in Europa und vielleicht auch in Deutschland. Und dann gibt es, ich sage mal, mindestens mal so eine andere Welt der Wirecard, die mehr in Asien beheimatet ist, die man gar nicht mitbekommen hat. Da hat man ab und zu mal mitbekommen, dass irgendwie ein Unternehmen gekauft wurde, wo es jetzt heißt oder auch schon vorher hieß, warum so teuer. Und dafür wird es wohl sehr gute Gründe geben. Und wahrscheinlich war oder möglicherweise ist Wirecard Deutschland oder Europa einfach nur das Feigenblatt für den Rest dahinter.
Wenn wir uns den Skandal mal anschauen und auch jetzt die Insolvenz anschauen, wir haben ja gelernt am Anfang, Wirecard ist ja nicht gleich Wirecard, ne? Also Wirecard ist ja ein Konstrukt. Die Auswirkungen der Insolvenz, die spüren wir gerade, die spüren wir ganz massiv, die spüren wir, da sprechen wir auch gleich noch drüber, die spüren Endkunden, die spüren Partner, Unternehmen, Fintechs. Aber vielleicht nochmal zwei Sätze dazu. Wer ist denn eigentlich von der Insolvenz gerade betroffen? Die Wirecard Bank ja nicht, beispielsweise, weil das Geschäft läuft ja weiter.
Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist erstmal die Dachgesellschaft, die AG betroffen. Wie häufig bei Insolvenzen wird es, und da lege ich fast mein Anführungsfeuer, bei diversen Tochtergesellschaften zu Nachfolgeinsolvenzen führen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Bank gesaved. Da ist wohl die BaFin jetzt drin mit einem Team. Es ist das Gleiche mit der Wirecard Prepaid Solution in UK. Da ist die FSA drin. Und die haben, und das ist aus meiner Sicht eigentlich sogar das dramatisch Schlechte, was damit passiert, die haben jetzt erstmal den Geschäftsbetrieb eingefroren. Mit der Konsequenz, dass die ganzen Fintechs hinter der Wirecard Bank und der Wirecard Prepaid Solutions, also namhaft Fintechs wie Curve, Revolut, Anabank in Skandinavien, so eine Challenger-Bank, Holvi, die eine KMU-Bank ist, da funktionieren die Karten nicht mehr. Oder wie bei Curves, komplette Geschäftsmodell nicht mehr. Boon ist auch eingestellt zum aktuellen Zeitpunkt. Und insofern muss man da natürlich fragen, wird da nicht ein Problem noch viel größer gemacht, nämlich das Buchhaltungsproblem in der Holdinggesellschaft nicht viel größer gemacht, indem da jetzt erstmal die Handbremse massiv angezogen wird und dann noch viel mehr Kollateralschäden links und rechts passieren.
Aber das ist eine spannende Frage, Jochen. Vielleicht, ja. Markus,
also ich denke auch, also da hat denke mal jetzt der Regulierer eine sehr große Verantwortung, die er jetzt auch nicht gerade nur damit abtun kann, jetzt hektisch zu reagieren. Und auch der Insolvenzverwalter, der ja jetzt wohl bestellt wurde, muss natürlich jetzt sehr schnell reagieren. Ich würde jetzt mal hoffen oder vermuten, dass am Montag, also morgen, dann hier zu neuen Informationen kommen und man diese Banken wieder sozusagen ja, operativ setzt. Ich denke, die andere Frage, die natürlich auch jetzt im Hintergrund diskutiert wird, ist, wie Mastercard und Visa zu dem Thema stehen. Wenn die natürlich jetzt sagen würde, wir entziehen die Lizenz, dann, glaube ich, hat sich die andere Diskussion erübrigt. Aber auch Mastercard und Visa müssten eigentlich ein Interesse daran haben, dass dieser Geschäftsteil der Wirecard fortgeführt wird und ja dann irgendwo in neue Konstrukte überführt wird.
Vor allem, wenn ich Händler bin bei der Wirecard, bin ja in der Regel dual aufgestellt. Ich habe verschiedene Payment-Dienstleister, ich kann von jetzt auf nachher Volumen von A nach B schieben.
Das also weiß ich nicht.
Also ein professioneller Händler sollte das zumindest sein.
Ja, das, ich meine, das wird immer so einfach oder so oft gesagt. Klar gibt es viele Händler, die aus der Historie auch als noch Mastercard und Visa getrennt waren, als im Acquiring das irgendwie fortgeführt haben. Aber ich glaube, dass das eine Situation ist, die in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Also nehmen wir mal als Beispiel die großen Discounter in Deutschland. Da gab es ja den einen oder anderen, die sich von Wirecard sozusagen haben mit interessanten WKZs offensichtlich an zu migrieren vom bestehenden Acquirer zur Wirecard. Die sind mit ihrem Volumen komplett auf Wirecard. Punkt. Und gut, wenn ich jetzt sozusagen den Acquirer wieder wechseln will, dann würde ich jetzt mal sagen, geht das mit einem überschaubaren Aufwand, aber man hat doch nicht im Hintergrund jetzt zwei Acquirer.
Ja, okay, selbst wenn ich dann wechsle, aber wenn ich jetzt hier ein Fintech bin wie Curve oder wenn ich wie Holvi eine Karte habe, die eng integriert ist in ein Banking-Modell, da schnell den Bankpartner zu wechseln, ist de facto unmöglich.
Ja, das ist definitiv richtig. Ich meine, das waren ja auch entsprechende Projekte, um das alles aufzusetzen. Das hat ja auch Geld gekostet. Und selbst wenn man jetzt eine alternative Lösung hätte, ich meine, es ist ja die Frage, ob dann dieser alternative Partner überhaupt gerade die Zeit, die Ressourcen und das Interesse hat, diese
Geschäftsmodelle zu unterstützen. Vor allen Dingen, wir sprechen ja von Fintech-Unternehmen, wir sprechen ja von Startups, auch das Geld. Also die haben einmal eine Stange Geld ausgegeben, um mit Wirecard durchzustarten. Die Frage ist, haben die überhaupt das Geld und die Kraft, das ein zweites Mal zu machen? Also gerade Fintechs, eine Curve weiß ich nicht, da würde ich mir jetzt vielleicht keine Sorgen machen. Und bei Holvi, die gibt es ja auch seit mittlerweile irgendwie 2001, glaube ich. Ja, da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber gerade jetzt junge Startups, die vielleicht jetzt gerade gestartet sind oder starten wollen, haben die überhaupt die Ressourcen, das Geld und die Mittel dazu, jetzt mal eben den Acquirer zu wechseln? Da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen.
Also in dem Fall sind es nicht der Acquirer, da ist die Bank als Issuer der Karte, als technischer Dienstleister. Ja, aber du hast total recht.
Was mich interessieren würde, und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eingehen und eure Einschätzung hören, dass wir mal so uns anschauen, was sind jetzt tatsächlich die Auswirkungen? Ich meine, wir kriegen das jetzt tatsächlich mit. Jeden Tag kommt eine E-Mail, bei Twitter kann man es ja lesen, Holvi, die jetzt alle ihre Kunden informiert und sagt, sorry, Karte geht nicht mehr, Curve, die komplettes Geschäftsmodell, wie du gesagt hast, momentan irgendwie auf der Straße liegt. Aber was hängt denn da noch alles dran? Ich meine, Wirecard hat ja nicht nur Karten rausgegeben. Also da ist ja noch mehr. Wir haben sogar E-Mails von Xing gesehen, die gesagt haben, sorry, wir können momentan keine Ticketverkäufe abrechnen, weil wir uns einen neuen Dienstleister suchen müssen.
Also ich glaube, dass da beispielsweise ganz viele Unternehmen oder auch Startups dahinter hängen, die mit den virtuellen IBAN-Lösungen der Wirecard arbeiten. Ich bin da auch von einem angesprochen worden, ob ich da eine Alternative kennen würde. Ich glaube, das sind noch viel mehr Unternehmen, als die wir jetzt gerade so genannt haben, die vielleicht etwas prominenter sind. Und bei aller Notwendigkeit jetzt, sagen wir mal, diesen Betrugsteil aufzudecken und zu klären. Ich glaube, dass hier alle, die in den letzten Tagen prominent sich zum Thema Wirecard geäußert haben, auf der auch Politikseite, BMF, BaFin, Wirtschaftsministerium, dass da auch mal jetzt geguckt werden sollte, wie kann ich den, seriösen Teil der Wirecard retten. Klar, das sind jetzt keine systemkritischen Themen, wie man das vielleicht jetzt im Lufthansa-Kontext hatte, aber ich glaube, für den Standort Deutschland war, wie gesagt, dieser Incubator-Teil der Wirecard schon sehr wichtig. Und wenn alle über den Fintech-Standort Deutschland reden, sollte man jetzt hier auch, denke ich mal, differenzieren zwischen den Themen, die bei der Wirecard passiert sind. Gut, lassen wir mal die Top-Köpfe außen vor bei der Wirecard. Aber ich meine, wir kennen alle genügend Mitarbeiter, Kollegen bei Wirecard. Da sind sicherlich sehr gute Leute dabei. Und hier muss man jetzt sehen, dass man sehr schnell diese Themen herausschneidet und auf jeden Fall jetzt im Rahmen einer Insolvenz versucht fortzuführen.
Ich will da trotzdem noch mal nachfragen, weil mir das Thema für mich persönlich noch nicht so ganz 100% klar ist. Also wir merken gerade die Auswirkungen und die Auswirkungen scheinen immens zu sein, jetzt schon. Sowohl auf Kundenseite, wir haben das gerade eben ja gesagt, als auch bei Startups, bei Unternehmen, die mit Wirecard zusammenarbeiten. Was ist denn das Worst-Case-Szenario, was uns in den nächsten 2, 3, 4 Wochen eigentlich, was unsere Branche jetzt erleben kann? Werden wir ein Fintech-Sterben sehen? Was ist mit dem Thema Vertrauen seitens Konsumenten, Kunden in solche Fintechs? Wird das leiden? Oder ist das alles so, das wird jetzt ein bisschen wehtun und in 3 Wochen lachen wir drüber?
Ich glaube, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie die verschiedenen Stakeholder auf dieses Thema reagieren. Also wenn jetzt beispielsweise ein Mitglied des Bundestages sagt, bei der BaFin müssen Köpfe rollen, finde ich das eher unqualifiziert. Also man kann nur hoffen, dass jetzt hier keine Parteipolitik auf dem Thema Wirecard gemacht wird. Ich glaube, die Erkenntnis wird da sein, dass Fintechs perspektivisch definitiv auf eigenen Lizenzen arbeiten sollten und vielleicht weniger das Thema White Label verfolgen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das Thema Fintech definitiv weiter existieren wird, sich weiterentwickeln wird. Also machen wir uns ja nichts vor. Fintech ist ein globales Thema. In anderen Regionen existiert das auch. Die haben sicherlich auch ihre Probleme. Also wenn man jetzt sagt, alles, was irgendwie Fintech als Überschrift hat, ist nicht seriös oder nicht perspektivisch, dann kann ich nur sagen, dummes Zeug und nicht gut für die Volkswirtschaft auch als Deutschland und perspektivisch auch in Europa.
Jochen, wie schätzt du das ein? Wird es einen Dämpfer geben? Also ich glaube, perspektivisch Fintech, ich glaube, da sind wir uns einig. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil es global ist und weil der Zug am Rollen ist. Trotzdem, wird es einen Dämpfer geben? Und schätzt du das auch ein, was Markus gesagt hat, dass Fintechs perspektivisch eine eigene Lizenz brauchen? Also eine Solaris wird das jetzt nicht so gerne hören.
Ja, also erstmal ganz kurzfristig müssen wir schauen, wie jetzt die BaFin und die FCA in UK reagieren und ob sie die jeweiligen Entities, die reguliert sind, wieder aufmachen. Wenn das nicht passiert oder die abgewickelt werden, weil sie zu sehr auch verstrickt sind, finanziell verstrickt in das Schlamassel von der Holding, sehen wir oder werden wir ein Sterben von Fintechs sehen, die dahinter sind, weil vermutlich nicht alle werden es schaffen, rechtzeitig auf eine komplett andere White-Label-Bank zu migrieren. Weil es gibt A, nicht so viele wenn ich jetzt beispielsweise Investor hinter so einem Fintech wäre und der Vorstand oder der Geschäftsführer kommt und sagt, ich wechsle jetzt von der Wirecard mit bekannten Problemen zu einer anderen Bank, die selbst noch nicht mal profitabel ist, anders als die Wirecard-Bank, dann würde ich da natürlich auch mal ein paar Fragezeichen machen. Also das wird nicht nett, wenn nicht relativ schnell der Geschäftsbetrieb der Bank weitergeführt wird und auch der Prepaid Solutions in UK. Ich bin bei Markus, ja, das wird ein Trend dazu führen, dass die Startups mehr das Thema insourcen. Man denke an N26, die auch mit Wirecard gestartet sind und dann die Banklizenz in-house bekommen haben. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil um eine Banklizenz oder eine regulierte Lizenz zu bekommen und den ganzen Setup in-house zu machen, brauche ich relativ viel Geld und ich brauche schon eine relativ große Skalierung. Und das heißt, also wenn das die Konsequenz ist, heißt es, dass wir viele innovative Geschäftsmodelle erstmal nicht sehen, weil ich brauche erstmal so viel Anlaufinvestitionen, dass ich mal was zum Ausprobieren gar nicht mehr machen kann. Also von daher, das könnte dann tatsächlich auch zu einem Rückschlag auf der Innovationsseite führen, weil wir dann die Hürden für innovative neue Gründer so hoch setzen, dass sie dann sagen, dann mache ich doch vielleicht wieder ein E-Commerce-Business oder was auch immer.
Jetzt hast du gerade, jetzt haben wir über die Auswirkungen gesprochen, so was Fintechs und so weiter betrifft, und das Wort BaFin ist ein paar Mal gefallen, da würde ich gleich gerne drauf eingehen wollen, aber vorab ist mir was anderes aufgefallen in der öffentlichen Kommunikation, dass die traditionellen Banken, also die Retailbanken, die Klassiker sozusagen, die halten sich sehr bedeckt in der Kommunikation. Da habe ich überhaupt keine Meinung dazu, aber hat dieser Fall Wirecard auch Auswirkungen auf das Geschäft der klassischen Retailbanken?
Also wenn ich mir anschaue, wer da Kreditgeber von der Wirecard ist, ist da natürlich das Who is Who der Banken. Und die werden Teufel tun, sich da irgendeiner Weise zu Wort zu melden, solange sie relativ stark im Kreditexposure sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn sie die Kredite abschreiben, tut das denen nicht weh. Aber das ist vermutlich auch der Grund, warum sie dann einfach erstmal nichts sagen, weil sie natürlich aus dem Kreditverhältnis sehr stark mit der Wirecard verbandelt sind.
Aber werden wir eine Schadenfreude sehen oder ist das eher darüber hinaus einfach eine wirklich schlechte Geschichte auch für die alten Hasen da draußen?
Markus, werden wir eine Schadenfreude sehen? Ja. Was werden wir sehen?
Eine Schadenfreude.
Eine Schadenfreude. Na gut, ich glaube erstmal hinter verschlossenen Türen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Klar, die jetzt die Kreditbücher haben, die finden das natürlich dann auch nicht so super, wenn sie jetzt die Kredite in wesentlichen Teilen abschreiben müssen, was ja höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Dass es nicht immer nur eine große Liebe zwischen den etablierten Banken und den Fintechs gibt, glaube ich, ist auch bekannt. Dass die Wirecard, ich sage es mal, da immer... Also ich glaube, es gab ja intensive Zusammenarbeit auch zwischen den Banken und Wirecard. Also ich weiß, dass die Commerzbank sehr viel mit der Wirecard gearbeitet hat, beispielsweise auch in operativen Themen. Gut, auf der anderen Seite, klar, wird man sagen, wenn jetzt die Fintech-Szene da mal einen kleinen Dämpfer bekommt, da wird sich keiner öffentlich zu äußern, aber... den einen oder anderen wird es schon geben, der sagt, naja gut, ist dieser Fintech-Hype mal ein bisschen, hat man einen Reality-Check bekommen. Wobei ich habe das ja auch schon jetzt an anderer Stelle gesagt, ich glaube, man muss jetzt hier ganz klar unterscheiden zwischen der offensichtlich vorhandenen kriminellen Energie, die es bei Wirecard im Vorstand gegeben hat, und wie gesagt, den anderen Themen, die Wirecard gemacht hat. Und wenn ich jetzt, sag mal, also eine deutsche Bank wäre, also Deutsch jetzt mit kleinem D geschrieben, würde ich mir sehr genau mal überlegen, ob ich nicht sogar als Partner dann einer Wirecard-Bank dieses Thema übernehme, um vielleicht diese Incubator-Rolle zu übernehmen. Ich meine, eins kann man ja sagen, Value Creation kann ich damit schaffen und bisher hat man das in der deutschen Kreditwirtschaft so nicht hinbekommen.
Das ist ein wichtiger Punkt, Markus, und genau die Frage wollte ich nämlich auch gerade stellen. Ist dieser Skandal und oder dieses Drama, was jetzt da gerade passiert, nicht auch eine Chance? Weil irgendjemand wird das Geschäft machen, was heißt müssen, aber es ist halt jetzt eine Chance, genau das, was du gesagt hast, ja, eben sich als neuer Partner zu etablieren. Für die Branche wäre es sicherlich gut. Und auch wäre es natürlich ein wahnsinniges Signal, was die Zusammenarbeit betrifft zwischen Banken und Fintech-Startups. Also von der Seite könnte das eine Möglichkeit geben sein für die traditionellen deutschen Banken mit kleinem D. Jochen, du hast eben zwei, dreimal das Wort oder auch Markus BaFin gesagt. Und die BaFin kommt ja in diesen Tagen nicht sonderlich gut weg. Und ich würde die Frage mal gerne diskutieren wollen, A, warum und B, ist das eigentlich gerechtfertigt? Weil was ich gelernt habe, zugegebenermaßen jetzt nicht nur im Podcast, aber was ich gelernt habe, ist, es gibt ja nicht die Wirecard, sondern die Wirecard ist ja ein recht großes Konstrukt. Und die Frage, die man sich ja stellen muss zu Recht, welchen Teil dieses Konstruktes muss eigentlich eine BaFin beaufsichtigen? Und ist es das Konstrukt, was jetzt gerade vermeintlich Bilanzfälschung betrieben hat oder zumindest mal der Vorwurf im Raum steht. Also welche Rolle spielt eigentlich die BaFin, beziehungsweise ist die Kritik gerechtfertigt? Jochen.
Ja, also letztendlich die BaFin prüft die Bank und das hat sie auch gemacht und ich glaube, das hat sie auch gut gemacht und die BaFin wird wahrscheinlich genauso wie wir entsetzt sein, dass es da ein Testat von einem namhaften Wirtschaftsprüfer gab, was zumindest mal fragwürdig ist und auf das hat sie sich garantiert verlassen.
Denn das insofern ist die BaFin nicht, ne? Sie ist keine Wirtschaftsprüfung.
Exakt. Also sie ist nicht Aufgabe der BaFin, die Buchhaltung von der Wirecard AG zu prüfen. Insofern würde ich mal das BaFin-Bashing in dem Bereich ein bisschen relativieren wollen. Ich glaube, da haben die Kollegen keinen Fehler gemacht. Die BaFin muss sich meines Erachtens trotzdem fragen lassen, trotz der vielen Financial Times Vorwürfe, warum sie nicht doch mal tiefer sich die AG angeschaut hat als Ultimate Beneficiary von der Wirecard Bank. Ich glaube, die Fragen stellt sich die BaFin auch intern selbst. Und wenn man mal einen Schritt weiter schaut und die Regulierung anschaut, wird das vermutlich auch mittelfristig, da habe ich gestern eine Twitter-Diskussion mit Chris Skinner gehabt, dem Blogger aus Großbritannien, wird das vermutlich auch mittelfristig nochmal eine ganz andere Auswirkung haben, weil bestes Beispiel die CSF als Prüferin der PayPal-Bank in Luxemburg kann und wird die überhaupt die PayPal Inc., die ja eine nicht regulierte Entity in USA ist, wo eigentlich die Entscheidungen fallen, kann und wird die denn die PayPal Inc. prüfen im Kontext, dass sowas beispielsweise nicht mit der PayPal-Bank passiert. Jetzt kann ich natürlich sagen, da würde ich fast meine Hand fürs Feuer legen, dass es nicht passiert, weil du natürlich in den USA auch ganz andere Haftungsthematiken hast bei Bilanzfälschung. Aber das wird vermutlich mittelfristig massive Auswirkungen auf die Regulierung haben, insbesondere auf die Konstrukte, wo eine nicht regulierte Entity eine regulierte Entity zu 100% kontrolliert.
Aber ich muss mal da nachhaken, ehrlich. Also ich will mich jetzt hier nicht als der BaFin-Versteher hinstellen, ganz im Gegenteil, aber hätte, und hinterher ist man ja sowieso immer schlauer, aber hätte denn die BaFin überhaupt die Möglichkeit gehabt, einer Wirecard, sag ich mal, auf die Finger zu schauen? Weil reguliert ist die Wirecard-Bank, da gucken sie bei. Aber hätte man, obwohl es die Berichte gab, überhaupt Handhabe gehabt, auch mal aus dem rechtlichen Kontext heraus, da überhaupt tiefer einzusteigen?
Na ja, gut, Mike, also ich meine, auch eine BaFin agiert ja nicht irgendwo im Isolierten sozusagen. Und zu dem Zeitpunkt, wo beispielsweise das Short-Selling mal ausgesetzt wurde oder auch gegen den FT-Journalisten da Ermittlungen ja initiiert wurden, spätestens zu dem Zeitpunkt ging es ja nicht mehr um die Wirecard-Bank, sondern um die Wirecard AG. Also da stellt sich schon die Frage, wer hat die BaFin dort wie beraten? Oder beziehungsweise wen hat denn die BaFin sich dann als Berater in diesem Kontext reingeholt? Auch diese Frage, glaube ich, muss jetzt mal auf die Tagesordnung. Also die BaFin kann sich jetzt nicht darauf zurückziehen, zu sagen, wir sind nur für die Wirecard Bank zuständig, / zuständig gewesen. Dass jetzt die Reaktion ist nach dem Motto, ja, wir werden jetzt hier direkt ein Arbeitspapier machen und die BaFin reformieren. Also wie Bundesfinanzminister Scholz das ja dann rausgehauen hat, das ist für mich auch wieder so ein politischer Schnellschuss, um Cora Publicum irgendwie da jetzt als jemand dazustehen, der wieder das Ruder in die Hand nimmt. Ich glaube, da muss man jetzt schon mal auch nochmal analysieren, was ist zu welchem Zeitpunkt wie von der BaFin gemacht worden, mit welcher Unterstützung und in Abstimmung mit welchen anderen Organisationen. Und das ist nicht nur EY, das ist auch die Deutsche Börse, die ja auch sich irgendwie bedeckt hält und andere.
Spielt Unwissenheit eine Rolle? Also Unwissenheit im Sinne von das Businessmodell von Wirecard nicht zu verstehen? Dass man sich nicht getraut hat vielleicht?
Also ich denke mal, dass die BaFin schon das Kern des Geschäftsmodells versteht. Also ich hatte ja in meiner Konkurrenzzeit da auch intensiven Austausch mit der BaFin. Das war vielleicht 2009, als die ersten Payment Institutions in Deutschland geschaffen wurden, noch anders, aber seitdem glaube ich schon, dass die BaFin das alles versteht. Also hier muss man wieder sagen, da wo kriminelle Energie involviert ist, um irgendwas zu kaschieren, ist man natürlich zunächst mal vielleicht nicht so gut aufgestellt, um das alles direkt zu erkennen. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob vielleicht sogar der Corona-Shutdown vielleicht sogar geholfen hat, dass Dinge jetzt hochgepoppt sind, weil vielleicht gewisse Personen in den letzten Monaten dann nicht in der Lage waren, das alles vor Ort sauber in Anführungszeichen einzutüten. Aber gut, we will see.
Interessante These. Wenn wir uns mal nochmal anschauen, also diesen, im Fall Wirecard, mein Eindruck ist der, dass... Steile These. Mein Eindruck ist ja, ich fange nochmal an, dass es hier augenscheinlich ja nicht nur eine Instanz gab, die in irgendeiner Art und Weise versagt hat, sondern gleich mehrere. Kann man eigentlich am Ende überhaupt noch sagen, wem, also klar, der es vielleicht fälscht oder der ganz tief drinnen steckt, der es losgetreten hat, ist natürlich klar, aber wie steht eine EY da? Wie steht am Ende eine BaFin da? Ist es eine Kombination aus Dingen, die dazu geführt hat, dass es erst überhaupt so weit kommen konnte? Also habt ihr so ein Bild im Kopf einer Kontrollinstanz, der es eigentlich als erstes hätte auffallen müssen? Ist das EY und die dann sofort schon vor 3-4 Jahren hätte oder vor 2 Jahren hätte da entsprechend darauf hinweisen müssen? Ist das nicht dann eigentlich derjenige? Also wenn man Schuldzuweisungen machen darf, ist ja auch irgendwie blöd in der Situation. Aber trotzdem, ich würde gerne mal versuchen zu verstehen, wer welche Rolle eigentlich hat.
Also ich glaube, für Schuldzuweisungen ist noch ein bisschen zu früh, weil wir noch gar nicht wissen, was passiert ist. Mhm. Insofern ist das schwierig, da irgendwas zu machen. Aber es gibt ja prinzipiell 3 Entitäten, die für Aufsicht verantwortlich sind. Das ist der Aufsichtsrat, da ist schon im Wort drin. Das ist der Wirtschaftsprüfer. Und offensichtlich ist ja eine Bilanzfälschung oder Bilanzskandal. Insofern ist da der Wirtschaftsprüfer Nummer 1 verantwortlich und ist die Finanzaufsicht BaFin, über die wir gerade gesprochen haben. Die BaFin sind jetzt keine Wirtschaftsprüfer und werden sich natürlich auf Attestat eines Wirtschaftsprüfers verlassen. Insofern ist zumindest fragwürdig, was Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer gemacht haben in die ganze Zeit, vor allem wo diese Vorwürfe ja immer so hartnäckig waren von der Financial Times. Ja, man kann natürlich sagen, wie die Wirecard sagte, mit dem Short-Selling und das als Short-Selling-Attacke abtun. Ja, aber vielleicht hätte auch der Aufsichtsrat und der Wirtschaftsprüfer dann vielleicht parallel viel tiefer reingehen müssen und die Vorwürfe im Detail mal versuchen, intern auszuräumen. Ist es passiert? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch passiert. Können wir nur spekulieren. Aber ich glaube, die beiden Kombinationen Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer, die müssen sich in den nächsten Wochen die meisten Fragen stellen lassen müssen.
Gut. Und natürlich, ich sag mal, der Vorstand und ich würde mal sagen, hier natürlich sehr stark der CFO.
Das ohnehin, klar.
Ja, ich meine, der, ich sage es mal, der wird es ja letztendlich alles gewusst haben, was dort nicht nur dann in 2019, auch in den Jahren davor, warum, wieso gemacht wurde.
Und vor allem vielleicht auch der alte CFO, der seit 2 Jahren in Pension ist.
Und dachte, er könnte seine Pension jetzt genießen. Lasst uns mal die letzten 10 Minuten, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, mal nach vorne schauen. Also tatsächlich mal überlegen, ja, wir haben eben schon mal so ein bisschen angeteasert, Auswirkungen, aber mal zu schauen, was jetzt passiert. Also was passiert mit Merchants? Wir haben das schon mal so ein bisschen angeteasert, was passiert mit Fintechs? Wie sollte sich die Politik unter Umständen verhalten? Was glaubt ihr, so ein bisschen Glaskugel, die nächsten, ja, weiß ich nicht, 2-3 Monate? Was wird passieren? Also natürlich sind das Annahmen und Spekulationen, aber trotzdem, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Markus, magst du anfangen?
Na gut, es gibt jetzt aus verschiedenen politischen Richtungen ja schon auch Aussagen zum einen oder auch Initiativen. Initiative ganz konkret, Heribert Hirte, der ja den Rechtsausschuss vorsitzt im Bundestag, will das Thema dort auf die Tagesordnung setzen. Das sehe ich auch als sinnvollen Schritt, um das mal auch aus der Perspektive zu durchleuchten. Es ist, denke ich mal, nicht nur ein Thema vielleicht vom Finanzausschuss, wo andere das jetzt direkt mal hinstecken wollen. Und hier muss das jetzt aufgearbeitet werden, also auch aus der politischen Perspektive. EY wird definitiv, ja, denke ich mal, da sehr ins Schwitzen kommen. Die Frage ist, ob aus den Big Four dann demnächst nur noch Big Three sind. Das wäre grundsätzlich natürlich keine gute Entwicklung. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie überprüfe ich oder wie kann ich sicherstellen, dass die Arbeit eines Wirtschaftsprüfers auch ordentlich gemacht wird. Was natürlich fatal wäre, ist, wenn jetzt Dinge eingeführt würden, verabschiedet würden, die eigentlich alle ehrbaren Kaufleute mit in Mitleidenschaft ziehen würden. Also wenn jetzt einfach gesagt wird, wir erhöhen den ganzen Aufwand der Regulatorik und der Prüfung, da entstehen einfach nur höhere Kosten für Unternehmen und gerade, sagen wir, junge oder kleine Unternehmen wären damit natürlich ganz klar benachteiligt. Also das wäre sicherlich fatal, wenn jetzt dann 99% sozusagen der Kaufleute, die ihr Geschäft vernünftig und sauber machen, davon betroffen würden. Also hier hat auch jetzt die Politik eine sehr hohe Verantwortung.
Ja, wenn ich mal überlege, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den COO, den Vorstand Masalek, dass wir den mal finden. du hast ja irgendwie bei Twitter irgendwie diesen Soundtrack gepostet, Mike. Und da würde ich sagen, der Soundtrack von Catch Me If You Can ist da sehr passend. Die Frage, ob der jetzt irgendwie auf der Flucht ist, ob der irgendwie selbst versucht aufzuklären, ob das Geld sucht, ob er Geld versteckt. Also das sind, glaube ich, noch interessante Fragestellungen, die sich jetzt noch in den nächsten Wochen in irgendeiner Weise aufklären werden. Wenn ich mir mal die Händler anschaue, ich glaube, die sind am einfachsten zu managen, weil weil die wechseln den Dienstleister im schlimmsten Fall. Und der fragmentierte Markt in Europa, der ist ja eigentlich ganz gut, der kann die aufnehmen. Das heißt, die ohnehin großen Player in Ingenico, Worldline, Netz, die werden davon profitieren. Für die ist natürlich im Moment Goldgräberstimmung für Neugeschäft. Problematischer ist aber, haben wir schon angesprochen, bei den ganzen Fintechs, die hinter der Bank, der White Label Bank sitzen und die Prepaid-Lösungen nutzen, die können halt nicht so schnell switchen. Und da ist wirklich die Hoffnung, dass sowohl BaFin als auch FCA das relativ schnell wieder in normales Geschäft umwandeln, weil das war ja auch kein Acquiring-Geschäft, das war nicht in Asien, nicht in Dubai, sondern hier in Europa. Und die Kunden darunter sind ja auch alle sehr seriöse, teilweise selbst regulierte Entitäten. Von daher ist wirklich zu hoffen, dass da das Geschäft schnell wieder aufgeht, weil sonst wird es tatsächlich das eine oder andere Fintech dann auch den Kopf kosten.
Bleibt eigentlich zum Schluss fast nur noch zu sagen, dass uns das natürlich die ganze Entwicklung nicht nur betroffen macht, sondern sehr traurig natürlich, insbesondere für die Menschen, die aktuell gerade bei Wirecard arbeiten. Jochen, du hast das am Anfang gesagt, dass wir denen alles Gute wünschen, weil das sind natürlich jetzt fernab der Partner und Kunden sicherlich die Menschen, die jetzt da an erster Stelle gerade Rede und Antwort stehen müssen, beziehungsweise dann von der Insolvenz betroffen sind, was natürlich schrecklich ist. Und die Auswirkungen auf die Branche haben wir auch, glaube ich, jetzt zu Genüge besprochen. Ich will gar nicht das Gespräch jetzt so ganz böse abwürgen, daher noch vielleicht ein letztes Schlusswort von euch zum Fall Wirecard, was auch immer das für ein Schlusswort sein mag. Jetzt habe ich euch überrascht.
Naja, also ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, es ist einfach jetzt wichtig zu differenzieren zwischen diesem kriminellen Teil bei der Wirecard und dem anderen. Und ich hoffe, dass hier alle Verantwortlichen das Thema Fintech insgesamt nach wie vor positiv begleiten und nach vorne bringen. Es ist wichtig, auch alle, die sich immer über das Thema GAFA sozusagen äußern. Gerade jetzt ist es wichtig zu sagen, wie kann ich Strukturen schaffen, auch aus einem deutschen Markt heraus, um in dieser Fintech-Szene oder in diesem Fintech-Markt, den es ja global gibt, mitzuspielen. Und das Wirecard-Thema darf das jetzt nicht belasten. Ich glaube, das ist jetzt die große auch Herausforderung.
Ja, also ich glaube, wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich sehr viel Dynamik in dem Thema sehen und da werden auch uns noch diverse Dinge auffallen und vielleicht haben wir auch den anderen Podcast oder Artikel nochmal zu dem Thema. Das wird uns vermutlich nicht so schnell loslassen. Ich bin bei Markus. Wir haben das Thema Standort, weil wir hatten bislang einen relativ großen Player in Deutschland, auf den wir eigentlich stolz sein konnten, dass er existierte und so innovativ war. Und ich habe gerade eben ein paar Acquirer genannt auf der Händlerseite, wo die Händler hingehen. Da war keiner aus Deutschland.
Na gut, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Genau.
Und das ist eigentlich das, was du sagst, Jochen. Alle haben eben auf Wirecard geguckt, weil es halt kein zweites in Deutschland ansässiges Unternehmen gibt, was irgendwo in dem Bereich Payment Banking, also innovatives Banking, Fintech aktiv ist. Insofern kommt es jetzt darauf an, eigentlich die sich hier in diesem Markt betätigen, auch zu unterstützen, weil, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, auch wenn jetzt Wirecard in weiten Teilen zumindest nicht mehr existent sein wird, zumindest der Brand sowieso meines Erachtens, muss man jetzt die Initiativen, die Unternehmen, die Innovation bringen, auch fördern. Ja. Sonst kann man sich auch jegliche andere Diskussion, also ich denke da beispielsweise an das Thema European Payment Scheme, kann man direkt sein lassen, weil weil das habe ich ja auch schon an anderer Stelle gesagt, wenn man das nur mit Altstrukturen meint, irgendwie aufziehen zu können, ich glaube, das wird eine Sackgasse werden.
Ja.
Ich glaube, zum Schluss hin bleibt nur zu sagen, wir wissen auch genauso viel oder genauso wenig wie das, was eben an die Öffentlichkeit getreten ist. Auch wir können nur mutmaßen und spekulieren. Wir hoffen natürlich, dass alles irgendwie, ja, vielleicht kein gutes Ende, aber zumindest man mit einem blauen Auge davon kommt, was die Branche, was die Mitarbeiter, was alle Beteiligten betrifft. Wir hoffen, dass es schnell aufgeklärt wird. Ich persönlich gehe davon aus, wir werden, wie Jochen gesagt hat, noch viel darüber hören und lesen. Mich würde nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit auf ARD oder ZDF einen Zweiteiler Fernsehfilm zu diesem Thema sehen oder vielleicht sogar eine ganze Netflix-Serie. Ich möchte an der Stelle euch einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr ja nicht nur den Zuhörern, sondern auch mir sehr erhellende Informationen gegeben habt, die ich so noch nicht kannte, und viele Denkanstöße. Wie Jochen es gesagt hat, werden wir, glaube ich, ganz bestimmt sogar das Thema nicht nur weiter verfolgen, sondern auch weiter kommentieren. Und an der Stelle, genau, nochmal vielen lieben Dank an dich, Jochen, nach Bonn, und Markus in Richtung Köln. Vielen lieben Dank.
Ja. Schönen Tag noch.
Danke dir, Marc.
Ciao, ciao. Tschüss.